Ich freue mich, heute Morgen hier stehen und... Oh, ich habe noch eine Maske auf. Macht nichts, gell? Man gewöhnt sich so dran. Und das ist, glaube ich, auch manchmal das Gute. Ja? Am Anfang sind neue Dinge ungewohnt und unbequem. Und manchmal, nach einer Weile, stellt man dann fest, so schlimm ist gar nicht. Oder doch. Advent, ja? Ich mag deine Begrüßung, Dorothea. Weil ich dachte, ja, genau das, genau so geht's mir gerade. Der fängt eigentlich ganz leise an und er hat mich ein bisschen überrumpelt. Die Woche. Aber ich glaube, er passt eigentlich gerade ganz gut in meine Gefühlslage, wenn man das so sagen kann, wo ich so denke, ja, er überrumpelt mich ein bisschen. Und ich freue mich, dass er da ist. Und ich denke mir, du darfst wachsen. Die Frucht des Geistes. Das ist gemein, das ist Singular. Aber es sind ganz viele. Ich habe die Predigt für heute überschrieben mit Friede, Freude, Früchtekuchen. Ich hätte auch Pustekuchen drüber schreiben können, aber das war mir zu zynisch. Und ich lese uns nochmal aus Galater 5 den ganzen Abschnitt. Ich aber sage euch, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das wahre Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht und Spaltung, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich nicht ererben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe und Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all diese steht kein Gesetz. Letzte Woche habe ich die Predigtreihe begonnen. Jetzt merke ich, dass sie sich in den Advent reinzieht. Dinge, die der Heilige Geist in uns zur Blüte und zur Frucht bringen will und soll. Und ich habe gesagt, es geht nicht um Druck, nicht um Produzieren, sondern um ein Sehen, Verstehen und dem Raum geben, was Gott in uns tut. Und das möchte ich auch an den Anfang dieser Predigt so stellen. Letzte Woche habe ich die Einleitung gemacht zur ersten Frucht der Liebe. Und ich habe gesagt, ich möchte uns zu jeder von diesen Früchten Fragen stellen, die uns vielleicht helfen, die in unserem Leben zu entdecken und denen nachzuspüren. Und die drei Fragen, mit denen ich letzte Woche meine Predigt beendet habe, war: Wenn du Entscheidungen triffst, frag dich, welches Potenzial birgt diese Entscheidung, die Frucht der Liebe zum Ausdruck zu bringen? Welche Entscheidung bringt mich oder auch dich oder die Personen, die diese Entscheidung betrifft, näher zu Gott? Und drittens, wie kann ich dir dabei helfen? Heute möchte ich die zwei nächsten Teile dieser Frucht, die zwei nächsten Aspekte in den Blick nehmen, und zwar Freude und Frieden. Freude. Freut euch alle Zeit, schreibt Paulus. Ja? Vielleicht habt ihr schon mal eine Predigt über diesen Befehl zur Freude gehört. Ich habe das gelesen und ich habe mir gedacht, ich würde den Typ nicht als Trauerredner einladen. Das könnte ein bisschen zynisch rüberkommen. Aber ich meine, Freude können wir ja wohl als Christen, oder? So, Freuen im Herrn ist ja wohl unsere Stärke, weiß Paulus auch. Und ihr kennt diese Art von Christen vielleicht, die sich so richtig innig und heilig freuen können. So stark und so ganz tief in ihrem Herzen, dass man es nach außen gar nicht sieht. Herr, das sind so die, ich weiß nicht, ich fühle mich in so einer Gesellschaft immer sehr heilig, aber nicht sehr wohl. Manchmal fühle ich mich wohler mit einem Witz, wo ich so denke, ah, der ist grenzwertig, aber er ist lustig, ich kann nichts machen. Jetzt könnte man sagen, okay, ich bin nicht ernsthaft genug erzogen. Könnte sein. Aber ich versuch's mal von der anderen Seite. Vielleicht kennt ihr christliche Jammerkreise. Das ist so, wenn ein paar Christen aufeinandertreffen und sie wissen nicht genau, über was sie reden wollen. Man kann immer so, als weltlich kann man immer über das Wetter reden. Als Christ gibt's immer so eine Art von christlichen Jammerkreisen. Die fangen immer an mit, die Welt ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Und dann gibt's so ein Wir-arme-Christen-Potluck, wo jeder das mitbringt und einbringt, was ihm gerade so begegnet ist. Ich weiß nicht, ja, Politik, Anfeindungen, Verfolgungen. Also da finden sich immer so dieselben Themen. Versteht mich nicht falsch, ja. Diese Themen sind wichtig. Und wir dürfen auch über diese Themen reden. Aber wir sind nicht arm. Wir sind nicht arme Christen. Das waren wir noch nie. Ich habe irgendwo die letzten Wochen gelesen, dass die Kirchen das Problem haben, dass sie immer nur, gerade jetzt in der Corona-Krise, keine Antworten geben, sondern immer nur aufs Jenseits vertrösten. Und ich dachte mir so, derjenige, der das geschrieben hat, der hat es mit dem Jenseits nicht verstanden. Der weiß nichts von der lebendigen Hoffnung. Und es ist schade, wenn die nicht rüberkommt. Wir sind nicht arm. Und wir haben auch keine kleine Hoffnung. Aber können wir die Aufgabe stemmen, uns zu freuen? Oder haben wir da manchmal nur eine kleine Kraft einfach? Und jetzt sagt ja Paulus, hey, die Freude, die kommt ja gar nicht aus dir. Es geht ja gar nicht um deine Freude. Es geht um Gottes Freude. Um die Freude, die sein Geist gibt. Um die Freude, die sich an dem entzündet, was er tut. Und was er wachsen lässt. Und an dem, was da noch kommt. Und nein, das muss keine innere Freude sein. Die darf sich auch ruhig mal in heiterer Ausgelassenheit äußern. Und ich wünsche mir, dass wir zusammen lachen. Wenn es passt. Es muss ja nicht bei der Beerdigung sein. Und da hat auch Trauer ihren Platz. Und da hat auch Angst ihren Platz und Verlust ihren Platz. Aber wir sollten unser Herz darüber informieren, was Gott für uns tut, was er für uns hat und dass es weitergeht. Natürlich geht es weiter. Und es bringt mich auch schon zur nächsten Frucht, zum Frieden. Nach Liebe, Friede und Freude. Also andersrum, Liebe, Freude und Friede. Kommt im griechischen Text eine Zäsur. Oh, das war ein schwieriger Satz, gell? Da kommt eine Unterbrechung, ja? Also da ist ein Komma. Also Liebe, Freude, Friede, Komma. In vielen Übersetzungen steht da Liebe, Komma, Freude, Komma, Friede, steht da nicht im Griechischen. Kann ich nichts für, hat Paulus geschrieben. Und ich habe mich gefragt, was macht dieses Komma da? Warum da? Warum nicht woanders? Warum diese Dreiheit? Klingt ja so ein bisschen nach Friede, Freude, Pustekuchen. Also müssen die Dinge irgendwie zusammenhängen. Hier steht Irene. Ja, toller Name. Friede, Irene. Und das Wort beschreibt eigentlich nicht das Verhältnis zwischen zwei Personen, sondern den Zustand eines Landes. Sorry. Ah doch, ist alles da. Ich dachte gerade, wir sind ein paar Seiten abhanden gekommen. Sondern den Zustand eines Landes. Ah, jetzt weiß ich, wo mir die Seite abhanden gekommen ist. Ich hätte wenden sollen. Ich dachte gerade, der Abschnitt über die Freude ist erstaunlich kurz geworden. Okay, wir springen nochmal zurück zur Freude. Wir kriegen das hin heute Morgen. Ja, ich hab Papier gespart. Ich habe meine Predigt Duplex ausgedruckt. Das ist raffiniert. Mache ich aber meistens nicht. Ich dachte gerade schon, da war ein Gedankensprung drin, aber da habe ich wohl irgendwas rausgelöscht. Nee, habe ich nicht. Es ist da. Manchmal sind die Dinge da, aber wir sehen sie noch nicht. Ich habe gesagt, wir sind als Christen nicht arm dran, sondern arm ab, genau. Was? Nein, nicht arm ab. Hoffentlich nicht. Soll auch vorkommen. Dann ging es Gott vermutlich nicht um den Arm. Wir waren schon verfolgt, wir waren schon hart getroffen, verletzt, verbannt, einsam. Aber wir waren noch nie arm dran. Und das griechische Wort, das Paulus hier verwendet, ich denke doch, ich wollte noch irgendwo was über Freude gesagt haben, das definiert die Freude eigentlich noch näher. Das ist Freude, der immer noch ein Zusatz fehlt. Also zum Beispiel Freude, die sich an Gott entzündet. Freude, die sich an seinem Kommen entzündet. Freude, die sich an seinem Wesen entzündet. Oder Freude, die sich an seinem Wiederkommen entzündet. Man könnte das also versuchen, so zusammenzufassen, und das wäre keine korrekte Übersetzung für dieses Wort, ich weiß es. Aber es ist immer eine Freude aus Dankbarkeit. Eine Freude an. Es geht hier also Paulus überhaupt nicht um das haltlos Exzessive. Also nicht in Freude, ja, so wie das freut euch manchmal gebraucht wird. So, du hast zwar gerade überhaupt keinen Grund und du wüsstest nicht warum, aber freut euch. Nee. Sondern die Begründung wird quasi mitgeliefert. Freut euch aus Dankbarkeit über Gott. Freut euch an dem, was er ist. Freut euch an dem, was er tut. Freut euch über seine Gegenwart. Und freut euch über das, was da noch kommen wird. Vielleicht kennt ihr das Schwäbische. Ja, mir misset halt alle Welt froh und dankbar sei, gell? In genau diesem, ja, gell? Wo ich so denke, okay, du willst meine Zustimmung. Aber ich tue mir gerade schwer damit. Das ist so eine alte schwäbische Lebenseinstellung, die ich von diesen älteren Bauersfrauen kenne. Ja? Die bekommst du präsentiert, nachdem sie dir 20 Minuten erzählt haben, was ihnen gerade wehtut. Und wie anstrengend der Tag war. Und dass der Mann halt auch nicht mal alles kann. Es geht beim Freut euch nicht darum, gefälligst gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Auch Christen sind nicht beliebig belastbar. Auch Christen leiden. Und auch Christen erleben Verluste und Krankheit und Schmerz. Und auch Christen infizieren sich mit Corona. Wie gehst du mit dem Wirken Gottes in deinem Leben um? Bei mir ist es leider immer wieder so, da gibt es Tage, da fällt der Samen der Freude unter die Dornen der Sorge. Und wenn ich mir bewusst Zeit nehme, wenn ich bewusst wahrnehme, wenn ich erzähle und höre, was Gott tut, dann merke ich, dass die Freude da ist. Ich habe sie nur vergessen. Aber genau diese Freude scheint so ähnlich wie gasförmig zu sein. Sie nimmt immer genau den Raum ein, den ich ihr zugestehe. Und wenn ich den Raum flute mit Sorgen, mit Bitterkeit, mit Schmerz, dann zieht sie sich zurück. Oder sie beläuft sich noch auf so eine kleine christliche Seifenblase, die irgendwo rumschwebt. So ein Freut euch! Die Frucht des Geistes, sagt Paulus, ist Freude. Die Freude soll unsere Sicht bestimmen dürfen. Mein Problem oder Gottes Problem? Meine Sorge oder seine Herausforderung? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, das ist immer doof, sowas in der Predigt zu sagen. Natürlich weiß ich es nicht. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. aber an manchen Ecken der letzten Wochen könnte ich verzweifeln. An manchen Sorgen, an manchen Aufgaben, an manchen Gesprächen oder dem, was da rausspricht, an mancher Verantwortung. Und gleichzeitig, ja, wenn ich mal ein bisschen ehrlicher hinschaue, nicht auf dieser Befindlichkeit und das, was mir gerade ins Hirn knallt, Ebene bleibt, dann stelle ich fest, da gibt es ganz viel Gutes. Und da gibt es eigentlich ganz viel, was mir Freude bereitet. Und ich finde, die Frage, wie geht es dir, ist für mich persönlich gerade einfach nur komplizierter geworden. Ich kann nicht behaupten, dass es mir schlechter geht, aber die Frage hat mehr Schichten bekommen. Und ich wünsche mir, dass wir die Dinge freudig tun. Nicht alles freudig tun, weil wir alles, also nicht nur das tun, was wir gerne machen. Das wäre ein Kurzschluss, ja. Und auch nicht immer nur gute Miene zum bösen Spiel machen. Sondern ich möchte lernen, diese Perspektive drauf zu haben, woran ich mich freuen kann und darf. Und zu sagen, doch, ich tue das gerne, weil es ein Gottesdienst ist. Wohl wissend, hey, wenn ich den Heiligen Geist habe, dann werden alle Dinge, die ich tue, zu Gruppenarbeit mit Gott. Und vielleicht kennt ihr das von langen Spülsessions bei Freizeiten oder von exzessiven Putzsessions nach Vokos oder was weiß ich. Ja? Wenn du mit der richtigen Person im Team arbeitest, dann kann die doofste Aufgabe zu einer richtig guten Zeit werden. Es gehört zu den Früchten des Geistes, dass Gott uns Freude schenken will an seinem Tun und an dem, was wir dazu beitragen dürfen. Und da mag es manchmal schon sein, dass die Aufgaben groß aussehen und dass wir sagen, habe ich nicht nur eine kleine Kraft? Und dann kann ich sagen, hey, die Freude, die kommt nicht aus mir. Nicht diese Freude. Nicht die Art von kräftig drücken Freude. Nicht freut euch in dieser Tonlage. Sie kommt von Gott. Sie kommt von seinem Geist und sie entzündet sich an dem, was er wachsen lässt. Und ja, die kann sich auch mal in heiterer Ausgelassenheit äußern. Na, jetzt bin ich wieder an dem Punkt, wo ich vorhin war und ich wünsche mir, dass wir auch mal zusammen lachen können. Weil uns Gott bis hierher begleitet hat und weil er uns natürlich auch weiter begleitet. So, Friede, jetzt passt er auch rein. Jetzt habe ich über der ganzen Sache meinen Frieden. Irene, also Irene im Griechischen, beschreibt eigentlich nicht das Verhältnis zwischen zwei Personen, also wir haben Frieden miteinander, sondern den Zustand eines Landes, in dem ein gerechter Herrscher herrscht. Also in dem das Recht korrekt angewendet wird. Kein Wunder spricht Paulus von göttlichem Frieden, der alle Vernunft übersteigt. Weil er sagt, das ist kein Frieden aus mir. Und wenn ich unsere offenen Flanken sehe, alles, was so gerade auf mich einprasselt, Lob, Kritik, Hoffnungen, Anforderungen, Notwendigkeiten. Da könnte ich manchmal schreiend davonlaufen. Und vielleicht geht es dir ja genauso. Und wenn ich auf Gott schaue, dann werde ich ruhig. Und dann kriege ich Handlungssicherheit. Und es soll nicht heißen, wenn ich auf Gott schaue, dann mache ich alles richtig. Ja? Sondern wenn ich auf Gott schaue, dann höre ich, er wird deinen Fuß nicht leiten lassen. Ein Land, in dem ein guter Herrscher regiert. Wir leben unter Gottes Herrschaft. Haben wir das auch schon mal nicht als Drohung, sondern als Verheißung gehört? Wir leben unter Gottes Herrschaft. Also kann dieser Zustand des Friedens nur von ihm kommen? Kein gegen alle äußeren Umstände. Es ist gerade alles chaotisch, aber tu einfach mal so, als wäre es bei dir friedlich. Wird nicht funktionieren. Kein gegen alle äußeren Umstände, sondern in allen äußeren Umständen. Und spätestens hier verstehe ich, warum das Komma an der Stelle war. Weil ich denke, hey, der Gedanke, der hat eine Ähnlichkeit zu dieser Freude. Auch keine haltlose Freude. Auch keine von Gott losgelöste, exzessive, naja, freut euch halt. Sondern eine Freude, weil wir staunend wahrnehmen, was Gott tut. Und uns gleichzeitig an dem freuen können, was er verheißt, was noch kommen wird. Und Frieden? Frieden, wie es ein Land hat, in dem ein gerechter Herrscher herrscht. Weil wir wissen, dass es unser Gott ist, der Tod, Teufel und Sünde in Schach hält. In seinem Reich. Weil er Frieden schafft. Und ja, an manchen Ecken ist dieses Reich und dieser Frieden noch nicht angekommen. Aber bei mir ist Gott angekommen. Und bei dir ist Gott, glaube ich, auch angekommen. Inwieweit ich ihn wahrnehme. Inwieweit ich darin lebe und das sehe, ist meine Sache. Und es ist mein Anspruch, dass dieser Frieden, dieses Gott regiert, soweit es an mir liegt, sich von mir aus zu anderen durchsetzen kann. Wie gehe ich mit Streit um? In der Familie zum Beispiel. Wie streiten wir nach Gottes Regeln? Ein Land, in dem ein gerechter Herrscher herrscht und seine Regeln gelten. Wie streiten wir nach Gottes Regeln? Ich glaube, die schlechteste Antwort wäre gar nicht. Ich weiß, die ist gerne genommen. Dicht gefolgt von ist doch egal. Ja, es gibt Streit. Hoffentlich auch mal in der Ehe. Ich weiß, das ist eine böse Aussage. Hoffentlich auch mal in der Familie. Hoffentlich auch mal in der Gemeinde. Und vielleicht und vermutlich finden wir sogar mal einen Punkt, wo wir im Clinch mit Gott liegen. Und ja, wir dürfen da auch unterschiedlicher Meinung sein. Das Ziel dieses Streits muss nicht die Uniformität sein. Aber die Mittel, mit denen wir streiten, die werden auch nicht dadurch heiliger, dass ich glaube, dass ich recht habe. Recht. Recht hat Gott. Und gerecht wäre mein Tod. Da sollte ich mir gut überlegen, welchen Stein ich schmeiße. Es wäre auch eine Art von Befriedung. Ja, aber mir persönlich gefällt die nicht. Können wir so streiten, dass wir voreinander nicht die Achtung verlieren? Dass wir nicht mit den ganz großen Keulen um uns schlagen? Es gibt so eine Art Teenie-Keule für Eltern in Not, die kennt ihr vielleicht. Du sollst Vater und Mutter ehren. Ja? Ist eine super Sache, ist auch richtig. Ist aber problematisch, wenn die aus im Streit von den Eltern an die Teenies ergeht. Da ist das Zitat ungefähr so hilfreich wie ein großer Hammer. Und wenn Jesus sagt, liebe deine Feinde, dann steht da nicht, habe keine Feinde. Ich meine, das wäre ein hehres Ziel, ja? Das steht da aber nicht. Da steht, lieb sie. streite so mit ihnen, dass Gott auch im Streit noch regiert. Und die Negativliste wird ja in dieser Bibelstelle hier in Galater 5 schon im Voraus geliefert, wenn er sagt, Hartherzigkeit, Lieblosigkeit, Lästern, mangelnde Vergebungsbereitschaft sollte bei euch keinen Raum haben. Nicht, weil es der andere immer so verdient hätte. Nicht, weil ich immer so recht hätte. Nicht, weil ich nicht recht hätte. Ja? Das ist manchmal schwer zu bewerten. Keine Ahnung. Manchmal habe ich das vermutlich, manchmal auch nicht. Verdient habe ich Gottes Gnade auch nicht. Sie ist ein Geschenk. Und ich glaube, wir können und wir dürfen über profane und über geistliche Themen ringen. Ja? Wir können auch über Dinge streiten, die ganz Banane sind. Aber der Friede Gottes sollte stets unser Miteinander bestimmen dürfen. Heute ist erster Advent. Ich hätte es fast übersehen, ja, wenn hier nicht eine Katze stehen würde, die mich daran erinnert. Ankunftszeit. Anbruch einer neuen Zeit. Ein neues Kirchenjahr bricht an. Jörg hat es die Woche rumgeschickt, ansonsten hätte ich es gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich dachte, stimmt. Gott kommt nicht laut und auffällig. Er kommt ganz unauffällig. Als kleines Baby in einem Stall. 30 Jahre, bevor die Welt anfängt, das zu verstehen. Advent ist Vorbereitungszeit. Wir bereiten uns vor auf das Kommen Gottes und auf die Durchsetzung seines Reiches. Zeit. Ja, da ist noch eine Menge Redebedarf, als Jesus kommt. Die Welt, die ist noch nicht befriedet. Die Römer, die herrschen noch willkürlich über die Juden. Wie ist es bei uns? Corona beherrscht noch unseren Alltag. Und die Konflikte treffen uns als Gemeinde. Und wir leben darauf hin, dass Jesus wiederkommt. Dass er alles befriedet. Es ist ja nicht mit 4 Wochen Advent im Jahr getan. Aber er wird kommen. Und er wird jede Träne sehen. Das ist die Konsequenz, wenn er sagt, er wird sie abwischen. Da geht keine verloren. Was für ein intimer Gedanke. Und in all dem verborgen und in all dem Trubel ist Gott. Und wächst die Frucht des Geistes längst unter uns. Und es ist an uns, ihm in dieser Adventszeit auch diesen Raum zu geben. Corona, Frustration, Einsamkeit, ihr könnt die Liste wahrscheinlich um 37 Punkte erweitern. Oder Gottes Frieden und seine Freude. Das ist kein hartes Oder. Das ist ein Sehen wir das. Das, was da kommt, das, was er tut, das, was er aufrichtet. 3 Fragen, auch heute wieder. Erstens, was lässt Gott gerade, nicht vor 3 Jahren, nicht vor 5, nicht vor 7, was lässt Gott gerade bei dir wachsen? B, gewisse Anlehnung an letzte Woche. Wer regiert in deinen Entscheidungen? Und C. Wer regiert in Stress- und Streitsituationen? Liebe, Freude, Friede, Komma. Wie hängen die beiden Dinge jetzt mit der Liebe zusammen? Ich glaube, wenn wir es lernen, Freude an Gottes Tun zu haben und wenn Gottes Friede unser Miteinander regieren darf, also jetzt nicht abstrakt, ja? Ich weiß, das sind immer so abstrakte Begriffe. Aber wenn es handfest werden darf, dann glaube ich, dann kann auch seine Liebe handfest und nicht abstrakt unter uns Raum gewinnen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, schreibt Paulus, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus. In Christus, Jesus, unserem Herrn. Amen.